mit zwei Menschen, über die ich mich immer besonders freue, wenn sie im Studio sind. Zum einen die Internistin und Gesundheitsexpertin des Bayerischen Rundfunks, Dr. Marianne Koch. Ich grüße Sie, Frau Dr. Koch.
Hallo, Herr Schneider.
Und ich begrüße den Internisten und Naturmediziner Dr. Arthur Wölfel. Schön, dass auch Sie da sind. Hallo, Herr Wölfel.
Grüße Sie Gott.
Abnehmen, aber wie? Das ist die Frage, die wir heute im Gesundheitsgespräch stellen wollen. Meine erste Frage an Sie, Frau Dr. Koch, aber lautet: Abnehmen und warum eigentlich?
Ja, ich weiß, wir sollen ja weiterhin oder in Zukunft nicht mehr meckern über Körper, die vielleicht nicht ganz der Norm entsprechen. Aber Übergewicht, also leichtes Übergewicht, das macht nichts. Das ist, kann man hinnehmen, das kann man schön finden oder auch nicht. Aber wenn es ein stärkeres Übergewicht ist, sogenannte Adipositas, dann ist das nach wie vor ein hohes Gesundheitsrisiko. Die Ärzte sprechen von einer behandlungsbedürftigen chronischen Erkrankung, weil diese Adipositas, dieses viel zu viele Fett, dieses hohe Gewicht, mitschuldig ist an einer Zunahme von hohem Blutdruck, von Diabetes, Schlaganfälle, Arteriosklerose, durch diese Entzündungshormone, die die Fettzellen da hervorbringen, aber auch für Krebs teilweise. Und natürlich ist auch die Psyche von Menschen, die stark übergewichtig sind, sehr belastet, vor allem bei jüngeren Menschen.
Gleichzeitig, Herr Dr. Wölfel, ist es aber auch so, dass man wahrscheinlich aufpassen muss, dass es nicht in die umgekehrte Richtung rutscht, dass man das Gefühl hat, ich muss einem Schönheitsideal entsprechen. Und da wird ja einem nach wie vor suggeriert, je dünner, desto besser. Und auch dann wird es gefährlich, wenn es zu dünn wird.
Also es gibt ja Kriterien, ab wann ist man normal über- oder untergewichtig? Und das Untergewicht ist ebenfalls ein Risikofaktor. Ja. Immunologisch, also von Seiten des körpereigenen Abwehrsystems, auch psychisch bestimmte Krankheiten zu entwickeln. Untergewicht ist kein Ziel in der Ernährung. Es geht darum, ein Gewicht zu erzielen, das die Gesundheit des Körpers aufrechterhält. Und da ist, glaube ich, ganz wichtig, es geht nicht nur um dieses gigantische Übergewicht, sondern man unterscheidet auch ein bisschen hinsichtlich der Art des Fettes. Es gibt viele Menschen, die eigentlich eine relativ gute Figur haben, aber was sehen wir? Das, was wir Bauchfett nennen, also das viszerale Fett. Man teilt ja mittlerweile ein in die Birnen- und Apfelform, in die Tonnen- oder Birnenform. Das heißt, sie können im Grunde genommen einen Body-Mass-Index haben, der noch akzeptabel ist. Wenn der Bauch, bei Männern häufig der Bierbauch da ist, dann produziert der genau diese Dinge, die Sie gerade angeführt haben, Frau Koch. Entzündungsmediatoren, Hormone und vieles mehr.
Und gibt dieses, dann Arteriosklerose, genau, und solche Sachen. Richtig. Ja, also dieses Bauchfett ist das Gefährliche. Wenn der ganze Körper so ein bisschen so eine Speckrinde hat, dann ist das nicht so gefährlich.
Ja, früher, richtig, als wir alle noch viel Handwerk geleistet haben und körperlich gearbeitet haben, ist es den Leuten leicht gefallen, ein gewisses normales Gewicht zu haben, ohne groß drüber nachzudenken. Heute, wo wir sehr viel bequemer leben und sehr viel Einfluss von außen haben und Nahrungsmöglichkeiten haben, die alles andere als gesund sind, aber eben doch sehr bequem, gilt es eben da aus medizinischer Sicht jedenfalls sehr viel mehr zu regulieren, als man das früher möglicherweise tun musste.
Ja, und das ist gar nicht so schwierig. Denn wenn man sich mal angewöhnt hat, erstens mal zu verzichten auf diese Nahrungsmittel, die die Industrie zur Verfügung stellt, die meistens viel zu viel Fett und viel zu viel Zucker und Salz und so weiter haben, sondern sich einfach gesünder zu ernähren mit Produkten aus der Region, möglichst auch in der richtigen Jahreszeit und so. Und wenn man sich daran gewöhnt hat, und das ist eine Gewohnheitssache auch, keine Riesenportionen zu essen, sondern relativ langsamer zu essen und dafür weniger große Portionen zu essen, dann ist es auch gar nicht so schwer abzunehmen, vorausgesetzt, man will nicht innerhalb von 10 Tagen dann 3 Kilo loswerden.
Wenn es wirklich so einfach wäre, dann könnte man ja an dieser Stelle die Sendung beenden. Das machen wir nicht. 0800 246 2469, das ist die kostenfreie Nummer zu uns ins Gesundheitsgespräch. Oder aber Sie schicken uns eine Sprachnachricht an die 0151 7220 2207. Abnehmen, aber wie, ist unser Thema. Im Studio sind Dr. Marianne Koch und Dr. Arthur Wölfel. Es gibt ja Leute, die sind immer schon ein bisschen dicker gewesen, fühlen sich aber recht wohl damit. Denen braucht man, glaube ich, nichts groß übers Abnehmen zu erzählen. Aber es gibt auch Menschen, die plötzlich zunehmen, ohne dass sie das wollen. Woran könnte das denn liegen?
Es ist ja immer eine Art von Energieausgleich. Also wenn man sehr wenig Energie verbraucht und sehr viel Energie zu sich nimmt, dann ist klar, dann wird der Körper das irgendwo speichern. Mhm. Und natürlich ist es so, dass wir uns eben, was ich vorhin schon kurz sagte, dass wir in Bezug auf die Ernährung nicht mehr dieses Gleichgewicht haben zwischen gesunden Dingen wie Obst, Gemüse und so weiter, sondern dass wir eben sehr, sehr viel Industrienahrung zu uns nehmen. Und diese Industrienahrung hat auch, denke ich, eine Art von Gewöhnungseffekt, sodass wir dann immer mehr und immer lieber davon, weil es halt auch gut schmeckt und süß ist und so weiter. Aber es ist sicher auch eine Frage des Bewegungsmangels, dass wir uns zu wenig bewegen. Und es ist sicher auch diese ständige Verfügbarkeit von Fast Food, nicht nur in den Kantinen, sondern überall. Man kann ja überall irgendwas sich so schnell mal reinstecken und runterschlucken. Und ich glaube, dass es, wenn man sich da genau beobachtet, dass man da schon drauf kommt, dass man eben sich nicht auf die einzelnen Essenszeiten beschränkt, sondern dass man eben zu viel, vor allem auch Limonaden und diese ganzen flüssigen Energiesachen zu sich nimmt.
Und dieser Bewegungsmangel und diese Kombination, die führt eben dazu, wie Sie schon gesagt haben, dass diese Energiebilanz nicht mehr stimmt und der Körper, Herr Dr. Wölfel, speichert dann diese Energie und das ist dann eben das Bauchfett oder auch anderswo gelagerte Fett.
Das ist der Energieüberschuss, der Überschuss an Kalorien. Die Nahrung besteht aus 3 Hauptkomponenten, Kohlenhydraten, Fett, Eiweiße. Und die Kohlenhydrate sind primär die Lieferanten für die Akutenergie. Das heißt also, die Körperzelle, die arbeiten muss, wird sofort mit Glucose versorgt. Und überschüssige Kalorien aus Kohlenhydraten werden auch tatsächlich erst einmal gespeichert im Glykogen. Das heißt, wir haben gut und gern 1,5 Kilo sind es also für 2 bis 3 Tage in den Muskeln, in der Leber immer noch Zuckervorräte, die abgebaut werden. Und das Fett, das ist für die schlechten Zeiten. Das heißt, das sind diese Kalorien, die normalerweise als Speicherenergie im Körper sind und die darauf warten, dass die Zeiten schlecht sind, damit wir damit zurechtkommen. Nur wir leben ernährungsmäßig ständig in guten Zeiten. Wir haben einen Kalorienüberschuss und wir mobilisieren einfach das Depotfett nicht mehr.
Und genau genommen müsste man ja auch tatsächlich froh sein, dass der Körper die Energie in Form von Fett speichert, denn wäre es der Zucker, dann wären wir wahrscheinlich noch viel dicker, aber Fett hat viel mehr Dichte und kann...
Ja. Ja, der Zucker wird nicht als Zucker gespeichert, außer im Glykogen. Da wird er dann mobilisiert, denn der Körper braucht im Tag so 160 Gramm Zucker tatsächlich, hauptsächlich fürs Gehirn.
Der Zucker also Kohlenhydrate, sagen wir mal. Genau, es ist nicht der reine Zucker, nicht?
Ja. Die Kohlenhydrate, die zu Zucker abgebaut werden. Ja. Aber Entschuldigung, die Glucose oder die Kohlenhydrate im Überschuss werden als Fett gespeichert. Wenn Sie vom Land kommen, dann wissen Sie, wie füttere ich Schweinefett, indem ich ihnen ordentlich Kartoffeln gebe. Das sind Kohlenhydrate.
Ja. Die Frage ist aber, zumindest ist das die Frage, die Herrn Jäger beschäftigt, wie geht das Fett wieder weg? Hallo, Herr Jäger.
Ja, schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Hallo.
Ja, die Frau Koch hatte das Thema Übergewicht ja vor einigen Sendungen schon mal thematisiert und ich habe da sehr interessiert zugehört und glaube, da gelernt zu haben, dass diese Fettzellen Fett aufnehmen und bei Bedarf dann auch wieder abgeben. Aber, und das ist jetzt die Frage, wenn die das abgegeben haben, was passiert denn dann mit diesen Fettzellen? Werden die dann irgendwann auch abgebaut, wenn es dauerhaft leer sind? Oder warten die einfach nur vor sich hin, bis wieder genügend Fett und Essen da ist, dass die wieder aufgefüllt werden?
Ich denke, dass
das hat auch was mit diesem Jojo-Effekt zu tun. Ja? Weil wenn ich jetzt innerhalb von ein paar Tagen abnehme und dann schnell wieder zunehme, wenn diese Fettzellen nicht weggehen, ja, wie soll ich dann mit meinem Übergewicht umgehen?
Ja, aber ich glaube, dass Sie sehen das ein bisschen zu mechanistisch. Also die Fettzellen, wenn wir mal auf diesen Jojo-Effekt eingehen, wenn Sie jetzt sagen, okay, ich mache jetzt eine Crash-Diät, ich esse jetzt eine Woche lang nur noch 400 Kalorien pro Tag, dann werden sie natürlich heftig abnehmen und das Fett wird aus den Fettzellen rausgehen. Aber der Körper hat dann das Gefühl, er muss verhungern. Das ist alles aus unseren Ur-Ur-Urahnen angelegt. Und er wird jede winzigste Energie, die sie zuführen, auch wenn sie ganz wenig essen, wird er sofort verwerten, um wieder seine Fettzellen aufzufüllen. Das heißt, wenn Sie eine starke Diät machen, dann nehmen Sie ab, aber der Körper bleibt in einem Hungermodus und zwar nicht nur für weitere 2 Wochen oder so, sondern das geht dann teilweise ein ganzes Jahr.
Mit anderen Worten, diese Fettzellen verschwinden nicht, nachdem sie nicht mehr gebraucht werden, sondern warten tatsächlich drauf, wie Herr Jäger das auch schon angedeutet hat, dass sie wieder gefüllt werden?
Herr Wölfli, ich glaube schon, dass auch Fettzellen verschwinden wieder, oder?
Teilweise verschwinden sie
ja,
wieder.
Das denke ich.
Aber wie? Wie ist der Mechanismus?
Also erstmals werden die Fettzellen entspeichert. Das heißt also, das ist ja oft das Problem, wenn wir übergewichtige Kinder haben, dann heißt es ja, diese Depots, die in der Kindheit gesetzt werden, die können sich wieder füllen. Etwas Unterhautfettgewebe ist in der Tat physiologisch. Aber wenn Sie Fettzellen entspeichern, weil sie einfach nicht mehr als Depot zur Verfügung stehen, dann haben Sie möglicherweise die strukturelle Anlage dieser Zellen, die wieder Fett speichern können, aber Sie speichern es eben nicht. Das hängt von der Ernährung ab.
Ja, wissen Sie, Zellen im Körper sind nicht immer da. Auch Muskelzellen werden abgebaut und wieder angebaut, also zugenommen.
Ja, die werden regeneriert, das stimmt schon.
Richtig, aber das
mit Fettzellen das Gleiche,
ja, aber
oder?
Das ist ja mit Hautzellen, mit Fettzellen, mit alten Zellen ist es das Gleiche. Was der Körper braucht, wird produziert.
Die werden abgeräumt, mehr oder weniger.
Oder sie
werden abgeräumt. Wenn ich abnehmen will, wirklich dauerhaft und nicht wieder Depots vorrätig halten will, dann muss ich quasi warten, bis die von alleine sterben und bis dahin mehr oder weniger Diät halten.
Herr Wölfel schüttelt so leicht den Kopf.
Sie müssen nicht bis dahin mehr oder weniger Diät halten, sondern Sie haben ja die erste Phase, die Abnehmphase. Da machen Sie das, was Sie vielleicht eine Diät nennen. Aber Sie werden, wenn Sie in Ihr altes Muster zurückfallen, wieder genau in die gleiche Ausgangssituation kommen. Das bedeutet, Sie werden eine Ernährungsumstellung praktizieren, die dazu führt, dass die im Unterhautfettgewebe vorhandenen Zellen sich nicht mehr auffüllen mit Fett. Und die sind immer und jederzeit bereit, wieder ordentlich Fett zu speichern, wenn Sie wieder anfangen, falsch zu essen.
Ist das eigentlich ein Problem bei Ihnen, Herr Jäger? Haben Sie vor, abzunehmen?
Nein, ich frage mich nur, was mit diesen Zellen passiert. Ne? Weil man weiß ja, dass sich normalerweise Zellen regenerieren irgendwann, die sterben ab und neue werden gebildet. Ja. Aber diese Fettzellen, wenn ständig vorrätig bleiben, ja, um einfach nur darauf zu warten, mit Fett befüllt zu werden, dann ist das irgendwie blöd.
Ich habe jetzt den Verdacht,
für jemanden, der übergewichtig ist.
Ich habe den ganz laienhaften Verdacht, dass diese Fettzellen, das schmeiße ich jetzt mal so in die Runde, einfach böserweise so lange zumindest vorrätig sind, dass die meisten, die abnehmen wollen, es nicht schaffen, so lange warten zu können, dass die wieder weg sind.
Ja, den Eindruck habe ich auch.
Ja, aber Fettzellen sind wie alle Zellen im Körper, die sind nicht da für alle Ewigkeit, sondern die werden auch wieder abgeräumt, wenn der Körper sie nicht braucht. Ja? Aber natürlich ist eine gewisse Art von Zellen immer da. Wir sprechen von dem Unterhautfett, Gewebe, weil natürlich wir sonst frieren im Winter und so weiter. Da brauchen wir ja eine gewisse Schutzschicht, nicht?
Okay, Frau Koch, und wie lange würde das wahrscheinlich dauern, so eine Fettzelle, die nicht mehr gebraucht wird, dann wirklich auch verschwindet?
Jetzt wird's ja. Ich habe keine Ahnung. Ja. Das liegt sicher auch an der. Ja, schade. Aber das liegt sicher auch individuell, ist das sicher anders. Aber wenn Sie einfach jetzt sagen, ich warte jetzt so lange, bis keine Fettzellen mehr da sind und dann kann ich ja wieder zulegen, weil es sind ja keine
Fettzellen. Nein, das natürlich nicht.
Weil es werden dann sofort wieder Fettzellen gebildet.
Ja, das ist gar nicht die Intention. Ich denke mir halt nur, irgendwann, wenn der Körper tatsächlich dauerhaft zu viel Energie kriegt, dann baut er also Fettzellen auf, damit er auch wirklich was zum Speichern hat. Ne? Mhm. Und wenn er die dann nur leer macht, aber nicht abräumt, diese Dinger, dann habe ich natürlich dauerhaftes Risiko, dass wenn ich dann tatsächlich zwischendurch mal wieder ein bisschen mehr Energie aufnehme, dass dann da gleich wieder gefüllt werden kann, weil ja keine neue Fettzelle hergestellt wird.
Ja, ich glaube, Sie sehen das ein bisschen.
Mich interessiert, wie lange es dauert, bis diese Fettzellen wirklich weg sind.
Herr Jäger, ich glaube, Sie sehen das ein bisschen zu mechanistisch.
Okay.
Physiologie ist ein bisschen komplizierter.
Danke, Herr Jäger, für Ihren Anruf.
Ich bin fettzellenfrei, ich kann nie mehr zunehmen.
Das sicher nicht, aber es dauert sicher länger, Fettzellen neu aufzubauen, um sie dann zu befüllen, als schon vorhandene Fettzellen einfach nur voll zu machen. Ja?
Selbst das ist nicht sicher.
Okay, Herr Jäger, danke, auf Wiederhören.
Vielen herzlichen Dank für die Antwort.
Danke.
Schönen Tag noch.
Bis ebenso. Dann. Wir machen gleich nahtlos weiter mit Frau Anna. Die hat nämlich das Gefühl, da wird was umverteilt, was so nicht passieren soll. Hallo, grüße Sie.
Ja, ich grüße Sie recht herzlich aus der Oberpfalz. Und
grüße
zwar,
Sie.
Was mich schon lange beschäftigt, also ich bin 79 Jahre, ich bin schon kleiner geworden, ich war über 1,70, 1,68 jetzt, ich habe 66 Kilo und mein Bauch, mein Mann hat gerade gemessen, 98 Bauchumfang. Ich bringe einige Hosen nicht mehr zu. Röcke, wissen Sie, in der Mitte. Was ist da los? Hilft der Hula-Hoop? Ich habe schon Hula-Hoop-Reifen. Aber ich mache das eigentlich selten. Und zurzeit bin ich angeschlagen. Ich habe mein Handgelenk in Gips.
Ja.
Und jetzt kann ich halt Sport und sowas wenig machen. Also spazieren und Radfahren kann ich auch nicht. Und schwimmen auch nicht. Was ist das in der Mitte? Das fällt mir auf.
Also das Bauchfett nimmt zu. Dieses Gefährliche, Herr Wölfel, Sie haben schon gesagt, das ist das, was wir nicht wollen.
Also mit 98 Bauchumfang ist es ein Risikofaktor, in der Tat, weil ja das neben dem Body Mass Index ein Kriterium ist. Die Frage ist nur, viele Frauen haben einen großen Bauchumfang, weil sie gebläht sind, weil einfach die Darmschlingen aufgetrieben sind. Es ist wirklich die Frage, ob es Viszeralfett ist. Wenn es echt Fett ist, was durchaus möglich ist, dann muss man natürlich auch sagen, dass die hormonelle Fettverteilung, bei den Frauen ist es ja so, die haben, solange das Östrogen aktiv ist, mehr die breiteren Hüften, aber die schlanke Taille. Dann ist es tatsächlich so, dass über die hormonelle Veränderung im Klimakterium, wenn man mehr isst, auch das Bauchfett bei den Frauen deutlich zunimmt. Es gibt also auch bei den Frauen die Tonnen- oder Apfelform.
Ja, richtig. Aber es kommt noch etwas dazu, denke ich, bei Frau Anna. Wenn sie kleiner geworden ist, deutlich kleiner geworden ist, das heißt ja, dass die Wirbelsäule, die Zwischenwirbelscheiben dünner geworden sind und die Wirbelsäule ist geschrumpft. Und was soll dann vorne im Bauch sein? Das staut sich halt dann ein bisschen.
Klassiker der Osteoporose, auch einer Sinterungsfraktur. Die Wirbelsäule wird komprimiert und der Bauchraum schiebt sich eigentlich nach
vorne.
Im Sagittaldurchmesser nach vorne.
Und Sie haben keine Gewichtsveränderung bemerkt, oder?
Nein, im Gegenteil. Ich habe schon mehr gehabt und ich sehe schlank aus. Mich reden oft Leute an, Mensch, du bist immer so schlank, bist immer was. Bloß die sehen das nicht. Das kaschiert man halt, dass man was drüber tut, ne?
Ja.
Dass man das nicht so sieht. Und kann man da eigentlich wenig machen.
Können wir jetzt die Frau Anna mal kurz beruhigen, dass das möglicherweise kein Bauchfett ist?
Ja, ganz genau, wollte ich gerade sagen. Wenn Sie wieder bei Ihrem Hausarzt sind, der hat sicher Ultraschall und der soll mal auf den Bauch schauen. Er sieht nämlich dann, ob da eine dicke Bauchfettschicht ist oder nicht. Und ich nehme an, genau wie Herr Wölfel, dass bei Ihnen gar nicht Bauchfett ist, sondern dass einfach Ihre Eingeweide ein bisschen zusammengeschoben sind.
Oh Gott, ist
nicht so, jetzt tun Sie trotz Ihrer Hand ein bisschen auch wieder Sport machen und so.
Zur Zeit kann ich nur spazieren gehen.
Ja, das ist ja auch was.
Ja.
Nichts gegen spazieren gehen.
Ja, ja.
Ja?
sonst kann ich noch nichts machen.
Ja, dann gehen Sie schön spazieren, ja, und das tut Ihnen gut, egal ob das Bäuchlein ein bisschen dicker ist,
ja,
oder
ja,
nicht.
Ja, und ich ernähre mich normal. Also ich bin da aufgewachsen in der armen Zeit und in einfache Kost, das wo ich immer nur beibehalten habe.
Und lernen Sie muskelkräftigende Übungen für Bauch und Rücken. Das ist hier ganz, ganz wichtig, weil eine kräftige Bauchmuskulatur dann die Haltefunktion übernimmt, die die Wirbelsäule nicht mehr so bietet.
Okay, so vielen Dank.
Wir haben zu danken.
Gerne.
Alles Gute. Ja, alles Gute, bleiben Sie gesund und munter.
Danke.
Ebenfalls, danke.
Uns hat eine Nachricht erreicht von Helga S. Sie schreit, pflanzliche Nahrung in Form von Smoothies soll nicht gut sein. Warum? Es wird doch empfohlen, sorgfältig zu kauen. Da kommt der Nahrungsbrei doch auch zerkleinert im Darm an. Danke für die Antwort. Smoothies seien nicht gut. Stimmt das überhaupt? Fragen wir mal so. Also ich würde jetzt mal behaupten, da kommt es auch sehr drauf an, was in den Smoothies drin ist.
Das würde ich auch als erstes mal sagen.
Es ist ein Obstbrei, dann haben wir natürlich sehr viel Zucker drin. Wenn es aber jetzt ein Gemüsesmoothie ist, ist das ja was ganz anderes als jetzt ein Mango-Smoothie, würde ich behaupten.
Also selbst beim Gemüsesmoothie ist es so, dass sie mechanisch die vorhandenen Ballaststoffe pürieren, so zerkleinern. Sie überlisten den Sättigungseffekt, das heißt, sie schlucken das Zeug runter, wenn sie das tatsächlich als naturbelassene Nahrung ohne mechanische Aufbereitung haben, dann werden sie kauen. Das Kauen per se ist ein Beitrag zur Sättigung. Die Speichelproduktion, die beim Kauen entsteht, ist ein Beitrag zur Sättigung. Der Magen füllt sich. Das heißt, die gleiche Menge an Pflanzenkost ordentlich gekaut ist sowohl hinsichtlich der Energiedichte als auch hinsichtlich des Sättigungseffektes wesentlich wertvoller.
Ja. Vor allem die, was ja ganz wichtig ist, dass diese Stoffe, die durchs Kauen gar nicht so heruntergebrochen werden, dass es ja Ballaststoffe sind. Und Ballaststoffe brauchen wir ja ganz dringend im Darm, nicht?
Was ja grundsätzlich schon mal sehr gut ist, um abzunehmen oder auch das Gewicht zu halten, ist ausreichend Bewegung. Allerdings, wenn ich jetzt ein paar Kilo zu viel auf den Rippen habe, ist Jogging wahrscheinlich nicht das Mittel der Wahl, oder? Allein schon aus orthopädischen Gründen?
Ach ja, ich glaube, das merkt man ja selber, ob man da locker laufen kann oder nicht, wenn es um ein paar Kilo geht. Es ist nur schwierig, allein mit Bewegung abzunehmen, weil man verbraucht da nicht so viel, wie man hofft und wie man denkt. Mhm. Es geht einem zwar hinterher gut, weil das Gehirn natürlich besser durchblutet ist, der ganze Körper ist besser durchblutet, aber abnehmen nur allein mit heftiger Bewegung, das funktioniert meistens nicht. Man muss da wirklich auch die Zufuhr der Sachen stoppen.
Womit wir, wenn ich das richtig lese, bei Herrn Götz sind und seinem Anliegen. Hallo Herr Götz.
Hallo, herzliche Grüße ins Studio.
Ja, danke.
Und zwar habe ich folgende Frage. Ich habe in der Verwandtschaft jemand, der schwört auf Keto-Ernährung.
Mhm. Ja.
Und da wollte ich die Frau Dr. Kocher mal fragen, ob sie das kennt und was sie davon hält, von dieser Keto-Ernährung.
Also Keto-Ernährung heißt, ich ernähre mich hauptsächlich mit Eiweißen und lasse die ganzen Kohlenhydrate weg.
Fast weg, ja. Oder ziemlich
Herr
weg,
Wölfel,
ja.
Was...
Und vor allem Fett.
Und lass Fett.
Also
ja, und ernähre mich mit Eiweißen hauptsächlich und lasse also vor allem die Kohlenhydrate eben dann weg.
Also Eiweiß, Fleisch und Fett ist das so, wie ich das mitgekriegt habe von
genau.
ihm. Und Kohlenhydrate lässt er weg.
Ja, und das ist eine Sache, die die Ärzte aufs Schärfste kritisieren.
Und der schwört drauf und der hat angeblich also auch schon abgenommen. Ich bin jemand, der alles isst. Ne? Also ich isst
Gott
Fleisch,
sei Dank.
Ich isst Fisch, ich isst Haferflocken, ich isst alles und habe auch kein Übergewicht. Und der hat auch kein Übergewicht, hat aber extrem abgenommen. Ne?
Das glaube ich. Aber dieser Verzicht, ganz Verzicht auf Kohlenhydrate, kann teilweise sogar gefährlich sein. Also ich habe gerade im New England Journal, das ist so ein international sehr renommiertes Magazin, gelesen, wie da jemand sich nur mit, wie gesagt, Keto ernährt hat und erblindet ist, weil er nicht genügend Vitamine und Mineralien und so weiter
Herr
bekommen
Wölfel,
hat.
Herr Wölfel, was sagt die Naturheilkunde zur Keto-Ernährung?
Also die ketogene Kost ist ja auch ein bisschen ein Renner in der Krebsernährung. Darauf beruht, dass Tumorzellen sich von Glucose ernähren. Und die ketogene Kost oder Ketodiät ist ein Konzept, das es auch im letzten Jahrhundert schon gab, mit der sogenannten Atkins-Diät. Ja. Man isst nahezu keine Kohlenhydrate, maximal 20 Gramm am Tag, aber dafür die restlichen 90% Eiweiß und Fett.
Weil Sie sagen, 20 Gramm, was wäre normal ungefähr?
Ja, also normalerweise ist uns, gehen wir in die Relationen, wir sagen 50-55% der Nahrung sollten Kohlenhydrate sein. Davon reden wir jetzt nicht von Zucker und Weißmehl, sondern von komplexen Kohlenhydraten.
Kartoffeln.
Genau, der Fettanteil liegt bei 30 und hier wird der Fettanteil und der Eiweißanteil auf fast 90% gesteigert. Ja. Man nimmt 100%ig ab. Warum? Weil jetzt Folgendes passiert, die Energiegewinnung, der Körper braucht Glucose, 160 Gramm, das Hirn braucht 120 Gramm. Die Energiegewinnung erfolgt über die Mobilisierung des Fetts. Ja. Das heißt, es bilden sich sogenannte Ketonkörper. Das Fett, was abgebaut wird, das Endprodukt sind diese Ketonkörper. Die werden im Intermediärstoffwechsel, im Zitratzyklus, zur Energiegewinnung verarbeitet. Das heißt, die Fettabbauprodukte dienen der Energiegewinnung. Das funktioniert für eine gewisse Zeit. Man bildet keine Fettdepots. Die Fettdepots entspeichern sich. Man nimmt 100%ig ab. Aber im Langzeitverlauf weiß man, dass die deutliche Reduktion der Kohlenhydratzufuhr sowohl fürs Mikrobiom, über das kann man auch noch mal reden, eine verheerende Auswirkung hat.
Aufs Gehirn einen verheerenden.
Und vor allem es deutlich zu einem Zunahme von Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen wird. Ja, weil man einfach tierische Fette, tierisches Eiweiß im Exzess zu sich nimmt und keine Ballaststoffe.
Also Sie würden sagen, auf gar keinen Fall langfristig, aber vielleicht auch mal kurzfristig einzusetzen?
Also es wird sicherlich einen positiven Effekt haben, wenn Sie mal 3-4 Wochen eine ketogene Ernährung machen. Sie nehmen ab. Sie können auch mal 2 Wochen ein therapeutisches Fasten machen, aber es hat keinen Effekt im Sinne des Ziels, langfristig Ihr Gewicht zu normalisieren.
Genau. Und es geht ja nicht darum, jetzt abzunehmen, weil, wie wir ja gehört haben, dann der Körper denkt, er verhungert und stellt alles um und wird also auch in Zukunft für die nächsten Monate und Jahre wird er eben dafür sorgen, dass man möglichst viel wieder anbaut an Fett. Nicht?
Und es ist sogar ein Risikofaktor, das muss man ganz klar sagen. Ja. Diese einseitige Ernährung fördert das Risiko für chronische Krankheiten in der Dauerernährung.
Auch was da im Internet alles angeboten wird, so an Fettverbrennern und so, wo ja immer auch oder sehr häufig auch diese Ketondinge dabei sind, wird von den Ärzten wirklich auch als wirklich nicht physiologisch und wird abgelehnt.
Also Herr Götz, vielleicht können Sie das ja einfach mal beim nächsten Gespräch so ein bisschen einfließen lassen. Ja, glaub schon, dass du abgenommen hast, aber...
wenn ich da noch was fragen darf, der trinkt auch sehr viel Kaffee.
Ja.
Fast keinen Zucker, also oder überhaupt keinen Zucker oder Süßigkeiten.
Ja. Ja.
Und das, was Sie vorhin gesagt haben, das ist vielleicht interessant. Ich habe nur mal gehört, dass er mit den Augen ein bisschen Probleme hat, mit der Sehstärke.
Also ich kann nur sagen, da war jetzt ein großer Artikel und man muss wirklich aufpassen, weil der Körper braucht letztendlich Kohlenhydrate. Okay?
Herr Götz. Ja, das ist ein naher Verwandter von mir und da ist man dann schon...
Ja, dass tun Sie ihn ein bisschen beeinflussen. Ja?
Herr Götz, danke für den Anruf.
Schönen Dank für die Info und weiterhin viel Erfolg für die Sendung.
Dankeschön, auf Wiederhören.
Danke.
Wir haben in vergangenen Sendungen, ich habe da immer wieder mal nachgeguckt, was hatten wir da so in den Themen drin, also wenn es ums Abnehmen ging. Und da war immer so ein Satz, es gibt leider nicht die Pille fürs Abnehmen. Den Satz kann ich mir in dieser Sendung sparen.
Im Gegenteil. Es gibt inzwischen... Ich weiß von drei, nicht von Pillen, aber von Injektionen, also von Spritzen fürs Abnehmen. Und das ist natürlich ein Riesenthema, vor allem für diejenigen, die einen Body Mass Index über 30 haben, wo es ja wirklich wahnsinnig schwierig ist, abzunehmen und die bisher eigentlich auf diese bariatrischen oder Adipositas-Chirurgen angewiesen waren. Damit hat man eben auch geschafft und schafft es auch heute noch mit Schlauchmagen und diesen ganzen großen chirurgischen Eingriffen, diese sehr gefährliche Körpermasse eben zu bewältigen, dass man da abnimmt. Man nimmt ab, aber eben bei den durch diese chirurgischen Maßnahmen ist man letztendlich ein Leben lang gezwungen, sich immer wieder zu kontrollieren, habe ich noch die richtigen Mineralien und Vitamine. Während jetzt mit diesen Abnehminjektionen.
Ozempic ist da so ein Markenname, der häufig fällt, Wegovy.
Wegovy und jetzt neuerdings auch noch ein anderes, nämlich ein Tirzepatid mit Namen, also Handelsnamen Mounjaro. Und die wirken, und zwar wirken sie auf folgende Weise: Sie imitieren bestimmte körpereigene Hormone, die dem, also sind Darmhormone, Inkretine, die dem Gehirn melden, hör zu, ich bin satt. Und das Gehirn, da vor allem eine bestimmte Region, der Hypothalamus, der sagt dem Körper und sagt mir, meinem Bewusstsein, ich bin satt, ich brauche jetzt nicht mehr zu essen. Und dadurch, dass man diesen Mechanismus auf diese Weise stimuliert, ist es so, dass man durch diese Injektionen erstens mal eine verlangsamte Magenentleerung hat. Auch das wirkt natürlich so, dass man sagt, ich bin ja noch satt. Aber eben auch speziell im Gehirn, wo eben entschieden wird, brauche ich Nahrung, will ich unbedingt jetzt was haben, muss ich was haben oder bin ich satt?
Herr Dr. Wölfel, das ist rein medizinisch betrachtet tatsächlich ein Wahnsinnsdurchbruch. Also man hat relativ wenige Nebenwirkungen bislang festgestellt. Am Anfang so ein bisschen Übelkeit, aber das gibt sich angeblich wieder.
Ja, also schon teilweise ziemliche gastroenterologische
Probleme. Andererseits weiß ich von Leuten, die das gerade nehmen, die haben überhaupt keine Probleme.
Dann und mehr.
Die Abbruchrate liegt bei 6-7%. Mhm. Das ist nicht sonderlich hoch. Man weiß auch mittlerweile strategisch, dass man langsam aufdosiert, denn die Dosierung, um abzunehmen, ist doppelt so hoch wie die Dosierung, die ich benötige, um die Blutzuckerstoffwechselstörung zu behandeln.
Ja, es war ja ursprünglich mal war es ein Diabetesmittel.
Genau, aber jetzt ist man bei der doppelten Dosis und schleicht das langsam aber sicher ein und hat interessanterweise Effekte, die deutlich über die Gewichtsreduktion hinausgehen. Diese Inkretine stimulieren dann die Insulinproduktion oder Ausschüttung in der Bauchspeicheldrüse. Das natürliche Hormon wirkt verdammt kurz, muss man sagen. Die sind so gebaut, dass sie lange wirken. Der Effekt ist sehr gut. Damit wird der Blutzuckerstoffwechsel deutlich verbessert und es kommt zu dieser Gewichtsreduktion, die bei, muss ehrlich sagen, 15% des Gewichtes, des Ausgangsgewichtes zu erzielen ist. Im Sinne einer Dauerbehandlung allerdings, einer wöchentlichen Injektion. Und das Verblüffende ist, momentan gibt es auch eine Reihe von sehr aktuellen Studien, die belegen, dass diese Medikamente völlig losgelöst von der Gewichtsreduktion einen schützenden Effekt aufs Herz-Kreislauf-System haben. Das heißt, Patienten, die schon mal einen Schlaganfall hatten, die schon mal einen Herzinfarkt hatten, haben diesen Effekt unabhängig vom Gewicht, dass ein Rezidivrisiko um 20% reduziert wird.
Entschuldigung, das Einzige, was man jetzt noch nicht sicher weiß, wenn ich also das, sagen wir mal, ein Jahr lang nehme, ist übrigens höllisch teuer, wenn man es nur zur Gewichtsreduktion vom Arzt verschrieben bekommt, weil dann eben die Kassen sagen, das ist Lifestyle, das zahlen wir nicht. Aber wie ist es, wenn ich dann aufhöre damit? Und ich glaube, wenn man sich nicht dann ganz strikt an die Nahrungsaufnahme, an die Nahrungsmengen hält, die man während dieser Injektionen zu sich genommen hat, weil man eben sehr schnell satt war und weil der Magen sich langsam entleert hat. Dann, wenn man das also wieder wegschiebt und sich wieder, Anführungszeichen, normal ernährt, dann nimmt man natürlich wieder zu.
Und das ist Fakt. Also in dem Moment fällt die Magenentleerungsverzögerung weg. Das Sättigungsgefühl ist wieder wie vorher. Das ist eine dauerhafte, eine lebenslange Ernährung, Therapie. Und wenn Sie sich vorstellen, Sie beginnen mit dieser Therapie mit 30, dann können Sie davon ausgehen, dass Sie die nächsten 40 Jahre Ihres Lebens sich wöchentlich so eine Spritze geben müssen.
Herr Wölfe, das glaube ich nicht. Ich glaube, wenn man sich sehr diszipliniert an das hält, was man zu sich genommen hat, wie man sich, man soll ja unbedingt daneben auch natürlich körperliche Ertüchtigung und wie gesagt, die Ernährung eben so, dass man auch, wenn man das dann absetzt, dass man eben nicht mehr isst.
Aber das ist natürlich das Problem, Frau Dr. Koch, denn die Menschen, die diese Spritze brauchen, haben ja vorher schon das Disziplinproblem gehabt, sonst wären sie nicht so dick geworden.
Ja, aber wenn Sie sehen, wie gut das gewirkt hat, ich glaube, die Motivation, jetzt so zu bleiben, wie ich bin, toll. Diese Motivation ist doch sehr stark.
Also, dann fragen wir doch den Herrn Peitz, der schon sehr lang in der Leitung ist und der sein Gewicht seit 50 Jahren hält. Herr Peitz, wie machen Sie das? Grüße
ja,
Sie.
Einen schönen guten Tag alle zusammen.
Ja.
Ja, ich wollte also auch da mal meine Erfahrungen kundtun. 50 Jahre lang, das heißt, ich habe mit 20 angefangen abzunehmen, da ich seinerzeit 90 Kilo hatte bei 1,80 und es war einfach zu viel. Ich habe mich regelmäßig bewegt, bin damals gejoggt, jeden Tag.
Ja.
Und sagen wir, innerhalb eines Jahres hatte ich 20 Kilo abgenommen. Hatte ich dann 70 Kilo. Und
also aber nicht nur durch Joggen, sondern?
Auch, sagen wir mal, die Ernährung wurde auch, sagen wir mal, automatisch angepasst. Ich hatte durch die regelmäßige Bewegung einfach weniger Hunger.
Aha.
Das heißt, ich aß weniger.
Ja.
Dann habe ich auch die Ernährung ein bisschen damals schon umgestellt. Mehr Salate, weniger Kohlenhydrate, also Semmeln, Brot und so weiter. Und das, sagen wir mal, hat geholfen, sagen wir mal, das Gewicht zu reduzieren und auch über viele Jahre zu halten. Und sagen wir mal, die letzten Jahre habe ich auch noch ein bisschen dran gefeilt an der Ernährung. Das heißt, ich habe also komplett den Zucker weggelassen. Ja,
ja, also jetzt, den richtigen Zucker, nicht aber die Kohlenhydrate, ne?
Nein,
ja.
Also Industriezucker total weg. Ich esse kein Fleisch mehr. Ich esse zum Beispiel auch viele Kokosprodukte, also was Kokosöl, Kokosfett, ganz wichtig. Dann wie zum Beispiel Flohsamenschalen, Leinsamen, Kürbiskerne etc., Joghurt natürlich und Nüsse. Das ist alles so in meinem Grundernährungsplan mit drin.
Ja.
Herr Dr. Wölfel, sollen wir den Herrn Peitz demnächst als Experten einladen?
Also Ihre Aussage ist eigentlich ein Segen, denn darum geht es im Grunde genommen. Ja. Die Zunahme, diese epidemische Zunahme der Fettsucht hat eindeutig etwas zu tun, dass wir in den letzten 100 Jahren vermehrt industriell aufbearbeitete Nahrungsmittel verzehren, genau. Und dass wir sogar Industrieprodukte verzehren, Zucker weglassen. Also man schimpft immer über die Kohlenhydrate. Man unterscheidet zwischen komplexen Kohlenhydraten und Zucker und Weißmehl. Wir verzehren pro Kopf, ja, und Jahr 32 Kilogramm Zucker, das sind 22 Teelöffel Zucker, auch versteckter Zucker.
Ich nicht, ja, und Sie auch nicht.
Genau,
ja.
Sie müssen nur mal wissen, was das bedeutet.
Ja.
Wenn Sie sich das Mehl anschauen, der Typ 405, industriell aufbearbeitetes Getreide, da haben Sie nur den reinen Mehlkörper, der nichts als Kalorien liefert. Sie haben den Keimling nicht mehr, der Vitamin E liefert. Sie haben die Randschichten nicht mehr mit den Ballaststoffen, mit den Mineralien. Und das ist unser Haupternährungsmittel. Also wir können über Genetik, über Mikrobiom und alles sprechen und meinen, wir sind unserem Schicksal ausgeliefert, dass wir dick werden. Wir verzehren uns überwiegend von einer industriell aufbereiteten Nahrung, Nummer eins. Und wir ernähren uns auch zunehmend von Fertigkost. Ein Ketzer sagte einmal, das wichtigste Instrument in der Küche ist nicht das Messer, sondern die Schere, weil wir einfach Convenience Food öffnen, ja, und irgendwas zu, selbst ins Restaurant, wenn Sie gehen. Ich habe mal gelesen, dass die Köche, die zur Meisterprüfung gehen, gar bestimmte Rezepturen gar nicht mehr zubereiten können, weil sie auch im Restaurant Teil-Convenience-Komponenten bekommen.
Ja,
also ich Ganz kurz, ich freue mich, dass Sie angerufen haben.
Herr Peitz, vielen herzlichen Dank für Ihre Anregungen. Ich möchte gern weitermachen mit anderen Leuten, die noch mit uns sprechen möchten. Deswegen danke ich Ihnen an dieser Stelle sehr für Ihre Anregungen. Es geht nämlich, ja, es ist relativ einfach, aber dann halt doch nicht immer. Zum Beispiel Frau Walter hat eine Tochter, die mit dem Thema nicht so wirklich was anfangen kann, aber es eigentlich sollte, oder? Hallo Frau Walter.
Ja, guten Tag, Walter ist
Hallo.
Mein Name.
Ja.
Guten Tag in die Runde. Ja, meine Tochter, die ist jetzt 30 Jahre alt und ich sehe einfach, dass sie seit ihrem Studium, sie war als Kind immer normalgewichtig, war eigentlich ganz nett, im Studium hat sie angefangen zuzunehmen und es hört nicht auf. Und ich versuche mit ihr zu sprechen, aber sie blockiert das Thema komplett. Also ich verstehe es ja auch ein bisschen, aber ich hätte gerne gewusst, wie man so ein Thema mit jemandem bespricht.
Da würde ich jetzt einfach mal vorgreifen wollen und den Herrn König mit dazu nehmen. Der hat es vielleicht schon hinter sich. Hallo, Herr König.
Ja, grüß Gott allerseits. Ja, ich bedanke mich, dass ich noch drankomme.
Können Sie da, Frau Walter, weiterhelfen?
Ja, ich glaube, dass es oft ein psychologisches Problem ist. Also es wird zu wenig berücksichtigt. Also ich bin jetzt 77 und wie ich 35 Jahre alt war, bin ich 1,79 Meter groß, ich sage es jetzt ganz kurz, bin ich von 77 Kilo mit der Zeit auf 89 Kilo gekommen. Und das heißt, war darauf zurückzuführen, dass ich viel auf Partys gegangen bin, Stammtische, abends Schweinsbraten und Bier und so weiter. Und eines Tages habe ich mich in der Früh angeschaut und gesagt, du schaust aus wie eine fette Sau. Und ich habe dann, ja, ehrlich war, das war so, ich war fertig.
Das kann natürlich die Frau Walter nicht zu ihrer Tochter sagen, gell?
Ja, also, aber ich sage das ja bloß
genau
als Selbstmotivation.
Ja.
Und dann habe ich angefangen, das, was ich früher gemacht habe, ich habe wieder den Taekwondo-Sport betrieben, dreimal in der Woche. Und Samstag, Sonntag bin ich mit dem Radl rumgefahren, habe natürlich auch die Ernährung, ja gut, die Schweinsbraten waren automatisch weg, weil ich ja nicht auf den Stammtischen war, und die vielen Bier. Und dann war eines, weil ich bin ein Mensch, ich sage es jetzt mal ganz gern, der Tralala liebt, der Unterhaltung liebt und der gern gesellig ist. Und darum habe ich Sport gebraucht, weil Sport hat für mich nicht nur Bewegung, sondern man ist unter Menschen, unter Leuten, man trinkt hinterher ein Mineralwasser, ne? Und das ist die andere Sache. Und wenn man unter Menschen ist, die selber aufs Gewicht schauen oder wo es selbstverständlich ist, dass man kein Übergewicht hat, dann schließt man sich, habe meine psychische Unterstützung.
Ja.
Wenn ich aber dauernd auf Stammtische gehe, meiner sagt ja nach zwei Jahren, du jetzt schaffst dort 8 halbe, schaffst jetzt 16 halbe. Gell? Wenn ich dagegen beim Taekwondo war, dann hat mich nach 6 Wochen ein Trainer von der Parallelgruppe angesprochen und hat gesagt, mein Lieber, jetzt bist du aber beweglich geworden.
Ja.
Also das ist die psychologische Unterstützung. Also es sind zwei Sachen.
Ja, aber jetzt Moment, der Herr Schneider hat vollkommen richtig gesagt, die Frau Walter braucht einen Rat, wie sie mit ihrer Tochter umgeht. Und das ist natürlich innerhalb einer Familie, ist es natürlich immer schwierig. Aber Frau Walter, vielleicht kennen Sie Freundinnen, Freunde Ihrer Tochter und laden die alle mal zusammen ein und versuchen das mal ganz neutral anzupacken, dieses Übergewicht. Die Ärzte, der Hausarzt wird da wahrscheinlich auch nicht so sehr viel zu sagen haben.
Nee, ich denke, es muss, wie der Herr König schon auch sagt, es muss die eigene Einsicht her,
ja,
damit sich was ändert. Und quasi ihre direkte Peer Group, die sind alle ein bisschen mopsig, da hat er auch recht. Also
ja,
das ist natürlich so, dass sie da auch gar keine Unterstützung aus der Richtung bekommt, sondern im Grunde.
Das wissen sie nicht, vielleicht wollen ja alle irgendwie ein bisschen wieder zurück.
Das Problem ist, dass sie sehr weit weg wohnt und ich da jetzt keine Runde einberufen kann. Das geht eigentlich
Herr schlecht. Dr. Wölfel, haben Sie noch eine Idee?
Also Ihre Tochter hat offensichtlich keinen ersichtlichen Leidensdruck. Ja?
Ich glaube schon.
Aber ich spreche von ersichtlichem Leidensdruck. Und ich weiß nicht, ob Sie nicht genau das Gegenteil provozieren können, wenn Sie als Mutter in der Richtung zu viel Problembewusstsein oder Druck schaffen.
Ja, denke ich auch. Ja.
Also einfach in dem Fall jetzt hauptsächlich einfach mal da sein für sie und dann schauen, wie es weitergeht.
Und ja, einfach so neutrale Sachen sagen. Du weißt schon, dass man da ganz viel machen kann. Also mach du das, wie du das für richtig hältst. Aber ja, wenn du jetzt nach dem Studium nichts irgendwie bremst, dann ist halt die Gefahr, dass du weiterhin zunimmst und so weiter. Ne?
Das war, fürchte ich.
Ich mache mir einfach Sorgen wegen dieser Gesundheitsgefährdung.
Ja, klar.
Natürlich,
also,
ja, vollkommen richtig.
Koch am Anfang schon sehr schön dargelegt hat. Und das, ich sehe nicht, dass da ein Bewusstsein da ist.
Hm. Vielleicht einfach den Podcast schicken, so ganz dezent. Vielleicht ist das ein erster Schritt in diese Richtung. Das war das Gesundheitsgespräch. Nächste Woche, Frauen aufgemerkt, geht es um die Wechseljahre. Heute sage ich ganz herzlichen Dank an Dr. Marianne Koch und an Dr. Arthur Wölfel und auch an Sie, die Sie uns angerufen haben, uns geschrieben haben. Ich konnte bei Weitem nicht alles unterbringen, aber es gibt bestimmt wieder eine Sendung.